Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Susanne Kuhlmann. Guten Tag. Sie haben es vermutlich gehört, es gibt einen Rückruf für frische Milch. Was darüber bisher bekannt ist, erläutert gleich unsere Bremen-Korrespondentin Felicitas Böselager. Die weiteren Themen. Tübingen hat seine Entscheidung über eine Verpackungssteuer für Trinkbecher und Essenskartons vertagt. An der Emsmündung wurde gestern der Deich inspiziert, trotzt er auch heftigeren Stürmen und höheren Wellen als bisher bekannt. Wir stellen den Vogel des Jahres 2020 vor und im Verbrauchertipp geht es um die Frage, wer haftet, wenn auf der Reise Gepäck verloren geht. Deutschlandweiter Rückruf für frische, fettarme Milch. 10 Marken sind betroffen. Bekannt wurde diese Warnung heute Morgen, als wohl noch viele bei Milch, Kaffee und Müsli saßen. Bei Routinekontrollen ist ein Bakterium nachgewiesen worden, das Durchfall auslösen kann. 2 Milchhandelsunternehmen haben den Rückruf gestartet. Eins davon ist das Deutsche Milchkontor aus Zeven in der Nähe von Bremen. Felicitas Böselager ist unsere Korrespondentin dort. Frau Böselager, was wissen Sie über die Hintergründe für die Rückrufaktion?
Also bisher weiß man, dass eben durch diese Routinekontrolle, aber auch schon durch Reklamationen von Kunden aufgefallen ist, dass bestimmte Chargen von Milch von einem Bakterium befallen sind. Dieses Bakterium heißt Aeromonas hydrophila oder Aeromonas caviae und ist ein Krankheitserreger für Menschen, für Fische und für Amphibien. Daraufhin hat jetzt das DMK, also die Molkerei und die Firma Fude und Saran diese Artikel zurückgerufen und die betroffenen Supermarktketten und Discounter haben auch schon reagiert und die Milch vorsorglich aus ihren Regalen genommen. Darunter sind zum Beispiel die Metro, Aldi, Edeka, Rewe und Lidl. Und bisher sieht das alles nach einer relativ normalen Rückrufaktion aus, so wie es eigentlich häufiger vorkommt. Hergestellt wurde die Milch übrigens in einem Werk der Firma in Everswinkel bei Münster.
Wie konnte es zu der Verunreinigung mit Bakterien kommen?
Also die Ursache war laut Angaben der Molkerei offenbar eine defekte Dichtung an der Produktionsanlage. So sind dann die Wasserkeime in die Milch gelangt. Dieses kaputte Maschinenteil, das wurde inzwischen ausgetauscht, die Maschine gereinigt und nach einem Testlauf geht die Produktion inzwischen auch schon wieder weiter.
Die Bakterien können Durchfall verursachen, heißt es. Kann es auch zu schlimmeren gesundheitlichen Beeinträchtigungen kommen, etwa bei kleinen Kindern oder älteren Menschen, also bei empfindlichen Personen?
Also genau, besonders gefährlich sind diese Bakterien für immunschwache Menschen. Da kann es dann zu schwereren Durchfallerkrankungen kommen, aber auch zu einer Sepsis, also zu einer Blutvergiftung. Man kann diese Bakterien aber mit Antibiotika behandeln und wer also von dieser belasteten Milch getrunken hat, der sollte jetzt auf jeden Fall zum Arzt gehen.
Sie haben ja eben schon ein paar Produktnamen aufgezählt. Wie bekomme ich heraus, ob die Milch betroffen ist, die bei mir im Kühlschrank steht?
Das ist sehr genau gekennzeichnet. Die Produkte, um die es geht, die tragen das Kennzeichen DENW508EG und die haben ganz bestimmte Mindesthaltbarkeitsdaten zwischen dem 10. und dem 20. Oktober. Also welche Milch genau betroffen ist, das kann man sich dann auf der Seite des Deutschen Milchkontors ansehen. Das ist die www.dmk.de. Dort gibt es dann auch eine Telefonnummer für Kunden, die Rückfragen haben. Aber auch auf fast allen Nachrichtenportalen, zum Beispiel auch auf der Seite des Deutschlandfunk, gibt es eine Liste der Chargen, die betroffen sind. Und man kann sich auch an die Verbraucherzentralen wenden.
Was ist zu tun, wenn ich eine dieser vom Rückruf betroffenen Marken gekauft habe? Muss ich den Karton ins Geschäft zurückbringen, um zum Beispiel Geld erstattet zu bekommen?
Also erstmal sollte man es auf keinen Fall trinken, dann kann man die Milch vernichten oder genau, man kann sie zurückbringen in das Geschäft. Dazu braucht man dann auch keinen Kassenzettel oder ähnliches und dann bekommt man sofort sein Geld zurück.
Sie haben eben gesagt, das fragliche Teil sei identifiziert und ausgetauscht worden. Wann steht also wieder unbelastete Milch im Regal, die man bedenkenlos nehmen kann?
Also dazu muss man auch generell sagen, dass jetzt auch schon unbelastete Milch in den Regalen steht. Also es handelt hier jetzt sich wirklich nicht um eine generelle Warnung vor Milch, sondern die Chargen sind ganz genau identifiziert. Und die Liste der betroffenen Produkte, sie sieht zwar lang aus, aber man braucht jetzt keine Angst davor haben, Milch zu kaufen und zu trinken. Allein sollte man eben in den Kühlschrank blicken und schauen, ob die frische, fettarme Milch, die dort steht, vielleicht betroffen sein könnte.
Rückrufaktion für frische, fettarme Milch. Was bisher darüber bekannt ist, schilderte Felicitas Böselager. Vielen Dank dafür nach Bremen. Tübingen will als erste deutsche Kommune eine Verpackungssteuer einführen, und zwar für Einwegbecher, Pizzakartons, Nudel- und Dönerboxen. Damit will die Schwäbische Universitätsstadt unter anderem die Kosten für die Müllbeseitigung mitfinanzieren. Die sind nämlich von 2016 auf 2017 um 50.000 Euro gestiegen. Doch der Gemeinderat hat das Vorhaben gestern Abend vertagt. Einzelheiten von Uschi Götz.
Döner, vegetarische und vegane Speisen, Nudelgerichte und Eis. Die Auswahl allein in der Tübinger Mühlstraße ist groß. Vor allem Studierende zählen zu den Stammkunden. Viele Gerichte gibt es zum Mitnehmen, mal auf Papptellern, mal in Alufolie verpackt. Die Verpackung landet meist in Mülleimern, immer häufiger auch wegen Überfüllung daneben. Geht es nach dem Willen von Tübingens grünem Oberbürgermeister Boris Palmer, soll sich das bald ändern. Dem SWR sagte Palmer:
Mehrwegsysteme sind finanziell deutlich im Nachteil. Das wollen wir korrigieren. In Zukunft soll wegwerfen einfach Steuerkosten mit dem Ziel, dass Mehrwegsysteme sich in der Stadt wieder durchsetzen.
Eine entsprechende Satzung definiert genau, was künftig zu besteuern wäre. 50 Cent mehr bezahlte der Kunde etwa bei einem Coffee-to-go-Becher, einer Dönerbox oder Pommesschale. Noch einmal 20 Cent kämen hinzu, wenn Plastikbesteck oder ein Pommespeaker benutzt würden. Es gäbe eine hohe Akzeptanz für die Organisation der Verpackung, sagt Herbert Rösch vom Vorstand des Tübinger Handel- und Gewerbevereins.
Allerdings ist es so, dass wir sehr große rechtliche Probleme sehen. Und ein großes Problem ist auch die Gleichbehandlung in dieser ganzen Geschichte zwischen den kleinen und den großen Betrieben. Des Weiteren ist es so, dass wir natürlich schon Mitgliedsbetriebe haben, die ökologisch sehr viel tun und trotzdem dieser Verpackungssteuer dann unterworfen werden. Also die ganzen Bemühungen, die wir schon gemacht haben, werden im Grundsatz konterkariert durch diese Verpackungssteuer.
Die Gemeinderatsfraktionen von CDU, FDP und Tübinger Liste setzen indes auf Zeit. In einem Antrag fordern die Kommunalpolitiker, dass zunächst abgewartet werden solle, wie die EU-Richtlinie für Einwegplastik von Deutschland gesetzlich umgesetzt werde. Die Richtlinie sieht ein Verbot von Kunststoffprodukten wie Getränkebecher und Einwegteller ab 2021 vor. Grundsätzlich sei es sehr schwierig, eine Verpackungssteuer auf kommunaler Ebene zu etablieren, sagt Ernst Gummerich, Jurist und Fraktionsvorsitzender der Tübinger Liste.
Sodass wir glauben, dass es auf kommunaler Ebene wahrscheinlich, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit rechtlich, nicht möglich sein wird. Und wenn die EU-Richtlinie umgesetzt ist, auch gar kein Regelungsbereich mehr überhaupt für eine solche kommunale Satzung da ist.
Die Stadt Kassel wollte 1998 eine Verpackungssteuer einführen, war jedoch vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. In Tübingen vertagte der Gemeinderat seine Entscheidung gestern Abend. Am Ende einer längeren Diskussion setzte sich die SPD mit ihrem Vorschlag durch, bis Anfang Dezember ein Rechtsgutachten anfertigen zu lassen. Im Januar könne dann endgültig abgestimmt werden. Die Sozialdemokraten betonten, man wolle die Verpackungssteuer unbedingt und nicht auf die Gesetzgebung von oben warten. Allerdings müsse Rechtssicherheit bestehen. Auch die Grünen bekräftigten ihre Position, wonach die Verpackungssteuer schnell auf den Weg gebracht werden solle. Oberbürgermeister Palmer sagte, er halte das Gutachten nicht für zwingend erforderlich, sei aber Realpolitiker genug, um dem Wunsch nach einem Gutachten zuzustimmen. Noch vor der gestrigen Gemeinderatssitzung hatte Palmer moniert:
Man lässt sich immer was einfallen, warum man jetzt gerade noch nicht entscheiden kann. Das ist hier ganz unnötig, denn der Bund wird keine Wegwerfsteuer einführen, sondern was diskutiert wird, ist das Verbot einzelner Materialien. Darum geht es uns nicht. Wir wollen, dass die Wegwerferei insgesamt zurückgedrängt wird und nicht den Plastikwegwerfbecher durch den scheinbar Bio-Wegwerfbecher zu ersetzen. Das bringt eigentlich nichts.
Uschi Götz fasste die Diskussion des Tübinger Gemeinderats über eine Verpackungssteuer zusammen. Wie sicher sind die Deiche an der Küste? Das wird regelmäßig bei Deichschauen überprüft. Halten sie kommenden Stürmen stand, auch wenn die heftiger ausfallen könnten als früher? Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies hat sich gestern im Emsland einer regionalen Deichschau angeschlossen. Wie bereitet Ostfriesland sich auf einen möglicherweise steigenden Meeresspiegel vor? Müssen die Deiche angepasst werden? Dietrich Mohaupt, unser Korrespondent in Niedersachsen, hat die Deichschau im ostfriesischen Jemgum begleitet.
Mein Tenzmann ist Oberdeichrichter der Reider Deichacht an der Ems. Er steht auf dem Deich am Ostufer des Dollart. Gegenüber liegt die Stadt Emden. Das Deichvorland hier diente schon einmal als Rohstofflieferant für Küstenschutzmaßnahmen.
Diese Vordeichsländereien, hier vorne sieht man da die Wasserfläche. Wir hatten jetzt die letzten Tage ein paar Mal Hochwasser, das heißt, sie sind jetzt unter Wasser. Aus der Fläche hat man vor 20 Jahren den Klei entnommen für den Sperrwerksdeich. Und nach 20 Jahren hat dieses Loch sich wieder verfüllt mit Schlick.
Der Klimawandel bringt neue Herausforderungen für den Küstenschutz mit sich. Steigender Meeresspiegel, stärkere Stürme. Experten gehen davon aus, dass die Deiche künftig noch höher, aber auch wesentlich breiter sein müssen. Das erfordert Unmengen von Baumaterial, zum Beispiel eben Klei für die obere Deckschicht der Deiche. Für die Zukunft müsse sichergestellt werden, dass dieses Material bei Bedarf auch zur Verfügung stehe.
Das heißt, wenn wir vor dem Hintergrund Klimaveränderung, Meeresspiegelanstieg, Klei brauchen, dann muss es in Vogelschutzgebieten, im Nationalpark Ausnahmen geben, die kurzerhand mit der Regierung, mit den Deichverbänden und den Landkreisen abgesprochen werden. Die Eingriffe müssen so gestaltet werden, dass wir den Vogelschutz mit, den Naturschutz mitnehmen und dann können wir wirklich was Positives bewirken.
Beim niedersächsischen Umweltminister Olaf Lies rennt, meint Henzmann, damit die sprichwörtlichen offenen Türen ein. Der SPD-Politiker verweist auf den jüngsten Bericht des Weltklimarats IPCC, der einen Anstieg des Meeresspiegels um einen halben Meter bis zum Ende des Jahrhunderts erwartet, falls es gelingt, die Erderwärmung auf 2 Grad zu begrenzen. Da aber derzeit die Welt auf eine Erwärmung um 3 bis 4 Grad zusteuert, rechnen die Experten eher mit einem Anstieg um knapp 1 Meter. Diese Zahlen müsse man vor Augen haben, betont Olaf Lies, und auch akzeptieren, dass die aktuell eingeplanten 60 Millionen Euro pro Jahr für Küstenschutz künftig nicht mehr ausreichen werden.
Deswegen ist das, was wir heute mit 60 Millionen haben, mittelfristig auf 100 Millionen aufzustocken. Und da muss man auch sagen, es ist eine Gemeinschaftsaufgabe des Bundes, weil das kann man nicht sagen, dass die Küstenländer, die nicht verantwortlich für den Klimawandel alleine sind, die Folgen des Klimawandels aber alleine tragen sollen. Deswegen muss der Bund daran und deswegen müssen natürlich am Ende dann logischerweise die anderen Bundesländer genauso mitfinanzieren.
Zu diesen Folgen des Klimawandels gehört außerdem die wachsende Gefahr von sogenannten kombinierten Wetterereignissen, wie zum Beispiel Sturmflut und gleichzeitig dauerhafter Starkregen. Das gefährdet zunehmend die bewohnten und bewirtschafteten Flächen direkt hinter den Deichen, die zum Teil 2 bis 3 Meter unterhalb des Meeresspiegels liegen. Wenn der weiter ansteigt, werde es immer schwieriger, das Regenwasser aus dem Hinterland herauszubekommen. Früher habe man einfach die Tore der sogenannten Siele bei Niedrigwasser geöffnet, um das Wasser ablaufen zu lassen.
Das ist immer mehr eingeschränkt worden dadurch, dass also die Flut schneller aufläuft und aber die Phase, wo wir das Siel aufmachen können, immer kürzer geworden ist. Und deswegen brauchen wir Schöpfwerke, die intensiv und intelligent pumpen, die sich auch vielleicht in Zukunft daran orientieren, wann ist der Strom günstig, Windstrom, wann ist der da und dann können wir pumpen.
Erläutert Obersielrichter Willem Berlin. Er ist Vorsteher der Siel 8 Reiderland und in dieser Funktion nicht nur für die Pumpwerke und Siele in der Region verantwortlich. Er verspricht sich auch viel von einem neuen Pilotprojekt. Dabei soll Schlick, der bei der Ausbaggerung der Emsfahrrinne anfällt, auf landwirtschaftlichen Flächen hinter dem Deich ausgebracht werden. Naturverträglich in dünnen Schichten immer wieder Jahr für Jahr. Ziel sei dabei nicht, den Niveauunterschied zum Deichvorland vollständig auszugleichen.
Wir wollen einfach nur mithalten, wenn der Meeresspiegel ansteigt. Das Problem, dass wir unter dem Meeresspiegel liegen, haben wir ja schon seit ewigen Zeiten. Deswegen haben wir die Deiche und deswegen haben wir unsere Siele, das Regenwasser auch wieder rauspumpen. Das kennen wir und da können wir mit umgehen. Aber wir können nicht damit umgehen, dass die Spirale immer weiter auseinandergeht.
Rund 200.000 bis 300.000 Euro soll das gemeinsam mit Experten aus den Niederlanden entwickelte Projekt kosten. Allein in der ersten Phase, die voraussichtlich im kommenden Frühjahr beginnen soll.
Klimawandel und steigender Meeresspiegel. Eindrücke von der Deichschau gestern in Ostfriesland an der Emsmündung. Die Zahl der Todesfälle aufgrund einer Listerieninfektion könnte größer sein als bhisher angenommen. Das Robert-Koch-Institut ordnet 3 weitere Todesfälle Bakterien desselben Stammes zu und greift dafür auf Daten bis 2014 zurück. Informationen von Wolfgang Hettfleisch.
Laut Robert-Koch-Institut lebten die 3 Patienten in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt. Sie sind direkt oder indirekt an Listeriose gestorben. Die gefundenen Erreger werden einem Stamm zugeordnet, der seit 2014 in insgesamt 37 Fällen nachgewiesen wurde, meist bei Menschen in Krankenhäusern und Altenheimen. Das Robert-Koch-Institut geht davon aus, dass die Infektionen aus derselben Quelle stammen. Die Listerien seien mit denen aus einem Lebensmittelbetrieb in Hessen sehr nah verwandt. Die Firma nennt die Bundesbehörde nicht. Zunächst hatte das Landratsamt des Kreises Waldeck-Frankenberg von 2 Todesfällen durch Listerien in Südhessen berichtet und sich dabei auf das Robert-Koch-Institut berufen. In der Mitteilung des Instituts ist davon jedoch keine Rede.
Es gab in den vergangenen Jahren weitere Todes- und Krankheitsfälle durch Listerien. Sie finden immer weniger Gelegenheit zum Turteln, mangels Partnern. Die kleinste Taubenart, die Turteltaube, wird zu einer Rarität. Es ist das bekannte Problem. Lebensräume verschwinden und andere Widrigkeiten kommen hinzu. Das bringt die Turteltaube auf die rote Liste und auf die der Jahresvögel, die der Naturschutzbund NABU führt. Was sie zum Jahresvogel 2020 macht, hören Sie von Dieter Nürnberger.
Das Image einer Taube ist hierzulande zumindest etwas ambivalent. Zum einen hat sie sich im Laufe der Jahrhunderte als Symbol für Frieden durchgesetzt. Doch gleichzeitig sind Tauben vor allem bei vielen Stadtbewohnern als Ratten der Lüfte verschrien. Der Naturschutzbund Deutschland und der Bayerische Landesbund für Vogelschutz haben trotz dieses zwiespältigen Rufs eine Taube als Vogel des Jahres 2020 gekürt. Denn die Turteltaube sei ein ganz besonderer Vogel, sagt Erik Neuling, Vogelschutzexperte des NABU.
Sie ist ganz besonders, weil sie einmal der einzige Zugvogel ist unter den Tauben bei uns und sie ist auch deutlich kleiner als die bekannten Stadttauben. Sie hat eine rötlich-braune Oberseite, eine rötliche Brust und ansonsten eher blau-grau. Schwarzer Schwanz, weiße Schwanz, Außenkanten. Also sie sieht schon deutlich anders aus als die bekannten normalen Tauben.
Und natürlich ist auch das Image der Turteltaube ein anderes, ein sehr viel positiveres. Sie gilt überregional als Symbol großer und andauernder Liebe. Und wie stets bei der Wahl des Preisträgers spielt die Verbreitung eine große Rolle. Die Turteltaube ist der erste gekürte Vogel, der als global gefährdete Art auf der weltweiten roten Liste steht. In Deutschland brüten derzeit nur noch zwischen 12.000 und 22.000 Paare. Bis vor 10 Jahren war der Bestand allerdings doppelt so hoch. Vor allem die Intensivierung der Landwirtschaft verschlechtert die Lebensbedingungen.
Die Turteltaube frisst die Samen von Wildkräutern, Blumen, Gräsern, die sie in der freien Landschaft findet. Dadurch, dass große Flächen bei uns von der Landwirtschaft geprägt sind, hat auch sie ihre Nahrungsquellen ein bisschen angepasst. Sie frisst auch immer verstärkter Rapssamen, Sonnenblumenkerne, Weizensamen. Das sind aber eben Feldfrüchte, die nicht zur Verfügung stehen, wenn sie eigentlich ihre Jungen füttern muss. Davon findet sie leider zu wenig, um erfolgreich 2 Bruten im Jahr, was sie eigentlich machen würde, durchzubringen.
Europaweit habe der Bestand seit 1980 sogar um rund 80% abgenommen. Die Länder mit den größten Populationen liegen im Süden. Frankreich und Spanien gehören dazu, ebenso Italien und Rumänien. Eine Turteltaube kann bis zu 13 Jahre alt werden, sagt der Vogelschutzexperte des Naturschutzbundes. Allerdings liege ihre Überlebensrate bei lediglich 50%. Der Hauptgrund dafür, Millionen fallen jedes Jahr der Jagd zum Opfer, vor allem in Südeuropa, so Erik Neuling.
Die Jagd dient ja keinem wirtschaftlichen Zweck, keiner Notwendigkeit, sondern in den allermeisten Ländern ist es ein Freizeitsport. Und das ist absolut nicht mehr tolerierbar, weil nicht nur in Deutschland, auch europaweit gehen die Bestände der Turteltaube in den Keller.
Im Mai 2018 wurde immerhin ein Aktionsplan der EU verabschiedet. Ab 2028 sollen die Bestände wieder steigen. Doch trotz guter Absichten passiere derzeit noch zu wenig, sagt Erich Neuling. In diesen Tagen macht sich die Turteltaube wieder auf Wanderschaft. Sie überwintert vor allem im mittleren Afrika. Doch auch hier bedrohen eine intensivierte Landwirtschaft und illegale Waldrodungen ihren Lebensraum.
Dieter Nürnberger stellte die Turteltaube vor, den NABU-Jahresvogel 2020.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Nicht nur zur Ferienzeit ist an Flughäfen und auf Bahnsteigen eine Menge los. Trotzdem klappt es meistens, dass Personen mitsamt ihrem Gepäck am Zielort ankommen. Manchmal aber auch nicht und dann ist der Ärger groß. Verlorene oder verspätet nachgelieferte Koffer, welche Rechte haben Reisende in solchen Fällen? Peggy Fiebig informiert.
Es sollte ein schöner Urlaub für Linda werden.
Als Reise war geplant, 2 Wochen Urlaub in Portugal, rumreisen und halt alles Mögliche dabei, wandern, am Strand liegen.
Allerdings, schon zu Beginn der Reise lief nichts wie geplant. Der erste Flieger hatte Verspätung, der Anschlussflug dann auch. Und als Linda dann endlich am Zielflughafen ankam, der Schock.
Bin ich mitten in der Nacht angekommen um 1 und das Gepäck war eben nicht da. Und ich hatte nur mein Handgepäck dabei. Kein Bikini, kein Badetuch, gar nichts dabei. Und ich hatte auch nur eine Jeans an, also viel zu warm für Portugal im Sommer. Und da musste ich dann erstmal einkaufen gehen, ja.
Knapp 10% der Fälle, die bei der Schlichtungsstelle des öffentlichen Personenverkehrs eingehen, betreffen verlorenes oder verspätetes Gepäck, sagt deren Geschäftsführer Heinz Kleve. Die Schlichtungsstelle versucht in Streitfällen mit der Bahn, einem Flug- oder Fernbusunternehmen oder einem Schiffsreiseunternehmen zu vermitteln. Geschäftsführer Heinz Kleve rät, schon vor einer Reise, egal mit welchem Verkehrsmittel, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um im Fall von Gepäckverlust gewappnet zu sein.
Was man im Vorfeld machen kann, ist, dass man wirklich den Kofferinhalt fotografiert. Das ist letztendlich kein rechtlicher Beweis, aber es erinnert einen selbst daran, was man im Koffer drin hat. Denn oft vergisst man es wirklich, was drin ist. Und dann ist das dann schon ein Indiz dafür, ein plausibles Indiz, das nachher bei der Schadensregulierung hilft.
Außerdem sollte besonders bei Flugreisen darauf geachtet werden, dass alte Label von früheren Flügen vom Koffer und anderen Gepäckstücken entfernt wurden. Und
ich nenne es mal Individualisieren des Koffers auf Deutsch. Machen Sie bestimmte Farbgurte drum oder kennzeichnen Sie den Koffer als den Ihren, dass es leicht erkennbar ist auf dem Gepäckband oder wenn Sie ihn beschreiben, wenn er verloren gegangen ist.
Keinen großen Nutzen bringen dagegen sogenannte Reisegepäckversicherungen, weiß Katrin Gotthold vom Verbraucherratgeber Finanztipp.
Wirklich helfen wird die Ihnen im Zweifel, ich möchte nicht sagen nicht, aber kaum.
Denn in vielen Versicherungen seien Lücken, sodass tatsächlich nur in sehr wenigen Fällen gezahlt wird, sagt die Versicherungsexpertin. Die Liste von Ausschlüssen und Einschränkungen in den Versicherungsbedingungen sei häufig sehr lang. Allerdings, darauf weist Katrin Gotthold ebenfalls hin, greift in vielen Fällen die Hausratversicherung. Jedenfalls dann, wenn sie eine sogenannte Außenversicherung umfasst. Das ist bei einem Abschluss nach 1992 in der Regel der Fall. Nochmal Katrin Gotthold.
Deswegen können Sie vor dem Urlaub, bevor Sie überlegen, eine Reisegepäckversicherung abzuschließen, einfach einen Blick in Ihre Hausratversicherung werfen, so Sie eine haben. Häufig ist es so, dass da mittlerweile eine Außenversicherung mit eingeschlossen ist. Und wenn Sie das haben, dann zahlt die Versicherung auch im Urlaub.
Verluste sollten umgehend an die Fluggesellschaft, das Busunternehmen oder die Bahn gemeldet werden, sagt Heinz Kleve von der Schlichtungsstelle des öffentlichen Personenverkehrs. Am Flughafen zum Beispiel sofort beim Lost-and-Found-Schalter.
Das sollten Sie wirklich sofort tun, denn da gibt es Fristen und nachher vergisst man's.
Und dann wird es schwierig, einen Schadensersatz zu bekommen. Der kann übrigens unter bestimmten Umständen auch die Kosten für Ersatzkäufe umfassen. Kommt es zum Streit darüber, kann die Schlichtungsstelle helfen. Reisende können hier einen Schlichtungsantrag stellen, wenn sie beim Unternehmen selbst nicht weiterkommen.
Wir kommen in der Regel auch immer gut zu einem Ergebnis.
Das Verfahren ist kostenlos. Und nach Angaben der Schlichtungsstelle werden in mehr als 80% der Fälle die Schlichtungsvorschläge auch von beiden Seiten angenommen und sind dann verbindlich.
Der Verbrauchertipp von Peggy Fiebig. Der Europäische Gerichtshof urteilte gestern über die Rechtmäßigkeit der Wolfsjagd in Finnland. Der Naturschutzbund NABU begrüßt, dass der EuGH die Hürden für eine Wolfsjagd nach Quoten hochgelegt und die Wichtigkeit der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie betont hat. Das Urteil zeigt, die Bundesregierung lehnt sich mit ihrer geplanten Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes weit aus dem Fenster. Sie will den Artenschutz aufweichen, so kritisiert NABU-Wolfsexpertin Birte Brechlin. Die Kollegen der Informationen am Mittag stellen Ihnen gleich den neuen Friedensnobelpreisträger vor, den Ministerpräsidenten Äthiopiens. So viel für heute von uns. Umwelt und Verbraucher geht zu Ende. Am Mikrofon war Susanne Kuhlmann.